Ich weiß zum Beispiel noch alles, was er jemals in seinem Leben gelesen hat an Literatur. Dinge, die wir in der Schule gepaukt haben. Deklinationen, Vokabeln, Französisch, Latein. Wer war Lateiner? Ich war nie Lateiner, aber Griechisch war ähnlich schlimm, vermutlich, oder schlimmer. Ja, und wer kennt noch alle Vokabeln und kann die durchdeklinieren? Schwierig. Ja, wir haben wahrscheinlich alle auch mal die ersten Kaiser gelernt. Die ersten Kaiser Roms. Mit welchem Kaiser geht es los? Oh, da geht's schon los. Ja, da geht's schon los. Das kriege ich noch hin. Augustus, ja, 30 vor Christus bis 14 nach Christus. Und dann irgendwann wird's schon dann irgendwie schwierig, gell? Matheformeln. Wer kann noch den Inhalt eines Kreises berechnen? Hier ad hoc. Wer wüsste, wie würde das gehen? Ja? R-Quadrat Pi. Ja, das klingt sogar mir jetzt, wo er sagt, klingt es mir irgendwie vertraut. Ja? Oder war das Umfang? Ah, das ist 2R Pi. Ah, hier. Darf ich fragen, was bist du vom Beruf? Techniker. Na, das ist ja schon mal, das ist schon mal gut. Ja? Wahrscheinlich kommt das vielleicht in irgendeiner Form, zumindest ja im groben Umfeld deines Schaffens dann manchmal. Ja? Seht ihr? Und da ist auch der Kern des Vergessens oder Nichtvergessens. Ein Sprichwort sagt, Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Ja? Und deshalb, wer vielleicht jetzt noch ein paar Lateinvokabeln kennt oder jetzt noch mal ein paar Formeln, zumindest von den Erwachsenen, ja die Schüler sowieso, weil die das gerade ja behandeln vielleicht. Aber von uns Erwachsenen, also meine Kinder sind noch kleiner, aber wenn die Kinder dann so ins Schulalter kommen, da muss man sich manches ja nochmal drauf schaffen. So, sich nochmal beschäftigen und dann ist man auch nochmal drin in der Materie. Wiederholung oder Anwendung des Wissens. Ja, wenn man als Techniker, als Architekt oder so und dann mit so Formeln zu tun hat, klar kann ich die noch. Aber wenn ich mal Latein gelernt habe und dann nicht gerade Doktor der Medizin geworden bin oder Apothekerin, ja, sondern bin Landwirt geworden, meiner Kuh brauche ich nicht lateinische Vokabeln vorzurezessieren. Ja. Wir vergessen. Und das ist auch kein Phänomen unserer heutigen Zeit. Könnte man ja sagen, ja in der heutigen Zeit, wer kann sich denn sowas noch merken, in dieser völligen Informationsflut und Überflutung oder in Zeiten, wo die Smartphones unser Denken ja ersetzt haben oder unsere Navis. Also ging mir ja heute Morgen hier auch wieder mal so. Ja? Navi, das Navi ist top auf aktuellstem Stand und es führt mich hier am Wiegenfeldring vorbei, hier an der Hauptstraße weiter. Und sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt war ich aber doch schon öfters in Marktschwaben und dachte, also eigentlich geht es hier zum Industriegebiet. Steht ja auch Schild, ich habe es gelesen, Industriegebiet, ja. Aber das Navi, man fährt nach Navi, ja. Das Navi sagt, naja, vielleicht kennst du noch einen besseren Weg hier, irgendwie durch den Hinterhof, durch zwei Zäune durch, mit viel Schwung klappt das auch. Nee, also nochmal umdrehen. Unsere postmoderne Zeit oder wie auch immer unsere Zeit jetzt bezeichnen möchte, das ist kein Phänomen dafür, dass wir jetzt vergesslicher wären. Schon vor 3400 Jahren etwa waren die Menschen genauso vergesslich. Denn in dieser Zeit schreibt Mose unseren Predigttext, den ich uns jetzt mal vorlesen möchte. Und er steht im 5. Buch Mose. Und da schreibt er in Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Israel, Du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzer Kraft, von ganzer Seele und von ganzem Herzen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. So weit der Text. Israel war schon so vergesslich. 3400 Jahre. So vergesslich. Ja, wo befinden wir uns hier im fünften Buch Mose? Wenn man die chronologische Zeitachse des Alten Testaments sich anschaut, dann befinden wir uns nun 40 Jahre, am Ende von 40 Jahren Wüstenwanderung. Und warum muss Mose jetzt nach 40 Jahren Wüstenwanderung das Volk daran erinnern? Und er tut es ja nicht nur in diesem Kapitel 6, sondern das ganze Buch 5. Mose ist ein reines Erinnerungsbuch. Erinnere dich, vergiss nicht, vergiss nicht. Warum ist es wichtig, das Volk zu ermahnen, Gott nicht zu vergessen? Könnte man doch sagen, Mensch, das Volk, wie sollen das Gott vergessen? Gott war jeden Tag in 40 Jahren sichtbar in einer Wolke und des Nachts in einer Feuersäule gegenwärtig. Das wäre ja toll, wenn Gott so sichtbar in unserem Leben präsent wäre. Wie kann man da Gott vergessen? Ihr Lieben, das geht so schnell. Das Volk Israel, das hatte 10 Plagen erlebt. Nicht an sich selber, sondern an den Ägyptern, haben Gottes Allmacht erlebt. Sie sind befreit worden aus Sklaverei. Nach 430 Jahren durften sie Ägypten verlassen als freies Volk. Sie sind etwa 2 Monate unterwegs gewesen, kommen zum Sinai. Vorher sind sie durch wunderbare Art und Weise durch das Schilfmeer gewandert, trockenen Fußes, haben Gottes Macht gesehen. Feuersäule, Wolkensäule, Mose geht auf den Berg, um mit Gott zu reden. Dem Volk dauert das ein bisschen zu lange. Sie vergessen Gott, Aaron sagt, gebt mir eure Gold her. Wupp, ein goldenes Kalb, bitte unser Gott anbeten. Gott vergessen. Hä? Wie geht das? Da fragt man sich doch. In 40 Jahren Wüstenwanderung, Gott versorgt jeden Tag mit Manna. Er schickt Wachteln, Wasser aus dem Felsen, wo kein Wasser ist. Sie fallen ab zum Baalskult. Während der 40 Jahren Wüstenwanderung fällt das Volk einmal ab zum Baalskult. Wie können sie Gott vergessen, fragen wir uns. Und wenn wir dann unser eigenes Leben anschauen, wie vergesslich sind wir im Alltag? Wir gehen in den Gottesdienst und keine Stunde später beim Mittagessen haben wir alles vergessen, was wir gehört haben im Gottesdienst und handeln vielleicht auch ganz anders. Gott vergessen geht so schnell. Beim Volk Israel war das Ganze noch, sag ich mal, theologisch gehaltvoller, oder es ist jetzt eine schwierige Aussage, theologisch gehaltvoller, aber es war insofern theologisch gehaltvoller, Gott nicht zu vergessen, weil Gott einen speziellen Bund mit seinem Volk geschlossen hat, den Mosebund. Und dieser Mosebund basierte darauf, Volk Israel, wenn ihr mich nicht vergesst, wenn ihr meine Gebote haltet, und dieser Bund war ganz eng verknüpft mit dem Land, in dem sie lebten, oder das sie einnehmen sollten, Kanaan, dann wird es euch gut gehen. So sagt uns das ja eben in diesen 3 Versen, also in 3 von den Versen, die wir gelesen haben, im Predigtext. Damit du dein Leben lang den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, Israel, du sollst es, auf das du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, damit du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Gott hatte das verheißen, wenn ihr mich nicht vergesst, wenn ihr meine Gebote haltet, mit mir lebt, an mich glaubt, mich ehrt, die Opfer bringt, die ich euch vorgeschrieben habe, dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land leben und Milch und Honig quasi aus den Flüssen ziehen, bildlich gesprochen. So gut wird es euch gehen. Aber Gott hatte auch gesagt, durch Mose auch eben zur Wiederholung, zum Beispiel zwei Kapitel vorher, in Kapitel 4, Vers 23, so hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr dein Gott geboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Der Bund, den Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hatte, basierte auf Fluch und, also sogenannten Fluch- und Segensbestimmungen. Gott sagt, ihr glaubt an mich, bleibt bei mir, ich segne euch. Wenn ihr mich vergesst, dann treten die Fluchbestimmungen dieses Bundes, dieses Vertrags in Kraft, dann wird es euch schlecht gehen, dann werdet ihr die Früchte des Landes nicht genießen können. Dann werdet ihr keinen Frieden haben. Und das ist ja das, was wir dann letztlich auch zum Beispiel im Buch Richter ganz, ganz arg sehen. Das Volk fällt ab, dann kommen die Feinde oder es kommen Hungersnöte. Dann wenden sie sich wieder zu Gott. Gott schenkt einen Richter, der erlöst das Volk. Dann ist wieder Frieden. Dann vergessen sie wieder Gott. Und dieser Zyklus wiederholt sich im ganzen Buch Richter 7-mal. Wie oft wiederholt er sich in unserem eigenen Leben? Gott nicht vergessen. Aber jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Diese Fluch- und Segensbestimmungen sind gebunden an das Volk Israel. Also in dem Sinne unterliegen wir diesen Fluch- und Segensbestimmungen nicht wie das Volk Israel. Nach dem Motto, okay, wir vergessen Gott und dann brichst du dir das Bein, oh, das ist jetzt Strafe Gottes. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen Denken, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil dieser Bund und dieser Vertrag gilt wirklich nur für Israel. Und trotzdem lehrt uns ja auch eben das Alte Testament, auch der Mose, und etwas über Gottes Willen, über Gottes Wesen, über seine Charaktereigenschaften, was ihm wichtig ist. Und somit gilt für uns, für unser Leben als Nachfolger Jesu natürlich auch dieses Oberthema aus dem ganzen fünften Buch Mose, Deuteronomium, Wiederholung des Gesetzes, zweites Gesetz, Wiederholung des Gesetzes. Vergiss nicht deinen Gott, das gilt auch für uns. Das Tolle ist, dass Mose dieses Volk ja nicht nur lehrt, vergiss nicht deinen Gott, vergiss nicht deinen Gott, sondern er gibt in diesem Text mehrere Tipps und Tricks, Anweisungen, wie das im praktischen Lebensvollzug passieren kann, dass wir Gott nicht vergessen oder eben nicht passieren kann, dass wir Gott vergessen. Und das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist Gott nicht vergessen durch Beschäftigung mit seinem Wort. Er sagt, das sind die Gesetze und Gebote, dass ihr sie lernen und tun sollt. Israel, du sollst es hören und festhalten, sagt er. Und in Vers 7, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, von Gottes Wort reden, festhalten. Du sollst Gottes Wort lehren und lernen. Auch lehren kann man ja nur etwas, was man selber auch gelernt hat. Und ihr Lieben, das ist etwas, was auch für uns gilt, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, damit wir Gott nicht vergessen. Das heißt, vielleicht eben nicht nur mit Gottes Wort sich beschäftigen am Sonntag, mal eine Stunde im Gottesdienst oder wenn man alles andere abzieht, bleibt Predigt netto vielleicht dann nur 25, 30 Minuten Beschäftigung mit Gottes Wort. Und dann bleiben wie viele Minuten übrig in der Woche, wo man sich vielleicht nicht mit Gott beschäftigt? Wie kann ich mich mit Gott und seinem Wort beschäftigen? Lehren und festhalten. Festhalten heißt ja eben nicht loslassen. Permanent dranbleiben, könnte man sagen. Unser Sohn Noah, der heißt Noah mit zweiten Namen Eleazar Göhl. Eleazar war einer der Helden Davids. Und Eleazar, also es gibt mehrere Eleazars in der Bibel, aber benannt ist er nach diesem Held Davids. Und Eleazar wird beschrieben als einer, der gekämpft hat, bis ihm das Schwert in der Hand erstarrte. Und Gott schenkte an diesem Tag großes Heil. Gott benutzt diesen Mann, der festhält an seinem Schwert, auch an seinem Auftrag. Und Gott will Segen geben, auch in unserem Leben, sich gnädig und sichtbar erweisen, wenn wir an ihm festhalten, auch im Alltag, wenn wir mit ihm rechnen und auch sein Wort kennen. Der fromme Jude, der hält fest darin, der lehrt Gottes Wort, hat sich beschäftigt sich mit Gottes Wort noch bis auf den heutigen Tag so sehr, dass fromme Juden, orthodoxe Juden, so ziemlich ein Großteil derer kennen das ganze Alte Testament oder die größten Teile auswendig. Festhalten, sich mit Gottes Wort beschäftigen. Deshalb stehen die immer so da. Ja, die beten so und die lernen so. Ja, ich war mal in Israel, weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gesehen hat, wenn fromme Juden, orthodoxe Juden irgendwo stehen, an der Klagemauer oder auch so in der Stadt, die stehen immer so da. Das machen die, dass sie nicht einschlafen, weil die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Bibel lesen, lernen, beten. Ja? Das ist eine Leistung, das ganze Alte Testament auswendig zu können. Das ist eine Leistung. Aber es lohnt sich. Ich habe hier eine Schatzkiste dabei. In dieser Schatzkiste sind 300 Bibelverse aus meiner Studienzeit. Die musste ich während meinem Theologiestudium auswendig lernen. Damals war das ein bisschen ein Müssen, aber schon bald habe ich gemerkt, wie schön das ist. Und die habe ich bewusst in eine Schatzkiste getan, denn ich wage zu behaupten, dass das mit das Beste ist, was ich in 4 Jahren Theologiestudium gemacht habe. Nicht Griechisch, nicht Hebräisch ist das Wertvollste. Nein, für mich ist tatsächlich eins der wichtigsten Dinge diese 300 Verse. Weil sie mir nicht nur Lehre über Gottes Wort vermittelt haben, sondern weil sie auch mein Herz in besonderer Weise angesprochen haben. Und weil ich noch heute viele dieser Verse kenne. Ich wiederhole sie ab und zu auch immer mal wieder. Nehme ich ein paar Verse und schaue da durch. Er ist ein Schatz für mein Leben. Festhalten. Das ist eine Art und Weise, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und ich möchte euch Mut machen. Ich bin wirklich ein Fan von Bibelverse auswendig lernen und auswendig können. Weil ich das selber als so gewinnbringend erlebt habe. Ein Vers, den ich eine Woche lang gelernt habe, der hat mich eine Woche intensiv begleitet. Aber viel intensiver als jede Predigt oder jedes Lied. Eine Woche diesen Vers. Und es gibt so schöne Verse, die so ermutigend und tröstlich sind. Und wenn so ein Vers mit dir durch den Alltag geht, das ist eine gute Hilfe, um Gott im Alltag nicht zu vergessen. Mose sagt weiter, gibt noch ein paar Tricks, wie können wir Gott im Alltag eben nicht vergessen, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, indem wir darüber reden. Und er sagt im Vers 7, dass du mit deinen Kindern darüber redest. Aber er sagt nicht einfach, rede mit deinen Kindern darüber, sondern er sagt, schärfe es deinen Kindern ein, dass du es ihnen einschärfst. Da lachen sie, gell? Ah, schönes Geräusch, oder? Dass du es deinen Kindern einschärfst. Und wisst ihr, Kindern einschärfen oder dieses Wort, ich liebe dieses Wort, das hier steht in der Luther-Übersetzung, einschärfen, weil es deutlich macht, wie wichtig es ist, den Kindern Gottes Wort in guter Art und Weise weiterzugeben. Beim Schärfen kann man so viel falsch machen. Ich weiß nicht, wer seine Messer selber schleift. Als wir diesen Messerblock gekauft haben, da stand in der Beschreibung in einem Winkel von 15 bis 20 Grad in einer schneidenden Bewegung in den Wetzstahl. Also ich mache, als ob ich in den Wetzstahl reinschneide. Und jedes Messer ist auf eine andere Gradzahl wahrscheinlich so ein bisschen eingeschliffen, sind vorgeschliffen. Während unseres Studiums hatte ich praktische Dienste in der Küche vom theologischen Seminar zu absolvieren. Und ich hatte einen Metzger, einen gelernten Metzger war mein Studienkollege. Das war der Einzige, der in der Küche die Messer schleifen konnte. Und als der zum Studium kam, hat sich unsere Küchenfrau so drüber gefreut, endlich einer, der ihr die Messer schärfen, weil sie konnte es auch nicht, aber der konnte das. Und immer, wenn der in die Küche kam, Ovi, schärfen. Und der war gut da drin, der hatte das gelernt. Beim Schärfen kannst du so viel falsch machen. Du kannst ein Messer stumpf schärfen, kaputt schärfen. Das kriegst du dann nicht mehr geschärft. Das muss dann nochmal ganz neu eingeschliffen werden. Und ihr Lieben, wenn Mose davon spricht, wir sollen Gottes Wort den Kindern einschärfen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass sie es wert sind, dass wir es auf die richtige und bestmögliche Art und Weise tun. Das gilt für Eltern, das gilt aber auch für Mitarbeiter in Gemeinden, die Kinder unterrichten. Und das ist das, was ich so ein bisschen am Anfang schon gesagt habe, was ich immer wieder auch in meiner eigenen Gemeinde erlebe, dass Kinder nicht auf kindgerechte, gute Art und Weise gelehrt werden. Da wird mit unseren Kindern 3 und 4,5 Jahre, die bekommen einen Text aus der Erwachsenenbibel vorgelesen. Ist das eine gute Methode? Muss jeder selber beurteilen. Ich finde nicht. Und man kann so viel kaputt machen an Kindern. Dass du es deinen Kindern einschärfst. Kindern Gottes Wort auf die richtige Art und Weise weiterzugeben. Beschäftigung mit seinem Wort. Und das ist auch Auftrag und Aufgabe der Gemeinde. Und ich stehe jetzt hier natürlich auch als KIB-Mitarbeiter, der sich viel mit Kindern beschäftigt. Und ich möchte Gemeinden herausfordern. Investiert in die Kinder, in die Jugendarbeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich weiß, ihr habt tolle Jugendräume, oder? Ja, super, das ist ja schon mal was. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch tolle Mitarbeiter. Und ich hoffe, die Mitarbeiter sind nicht nur toll, weil sie nur Spiele mit euch spielen, sondern weil sie sich investieren in euch und weil sie euch Gottes Wort in Liebe und Wahrheit veranschaulichen. Und dann darf die Kinderarbeit auch was kosten. Auch im Budget darf das erkenntlich sein. Und die Kinderevangelisation, die darf mehr kosten als die Erwachsenenevangelisation und die Erwachsenengottesdienst und die Erwachsenentechnik. Ja? 100.000 Euro für die Kinder, 5.000 für die Erwachsenen. Ja, so muss das aussehen. Weil wer hat sich im Alter bis 18 Jahren für Jesus entschieden? Ja, die meisten, statistisch gesehen, sind es 60-80% in Gemeinden, die sich in diesem Alter für Christus entscheiden. Natürlich muss die Nachfolge auch gelebt und gefördert werden. Also nehmt das mit den 100.005 nicht so, ja, macht 80, 10 draus. Ja. Dann habt ihr noch 10 zum Sparen. Ja. Spaß. Aber Beschäftigung mit Gottes Wort. Mose redet dann weiter und er spricht, dass du es ihnen einschärfst und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist. Wie viel reden wir über Gott, wenn wir zu Hause sind oder unterwegs sind, im Auto, miteinander? Sind wir das gewohnt, über Gott, über Gottes Wort zu reden? Vielleicht auch über den Gottesdienst, über die Predigt oder ziehen wir nur darüber her, dass der Lars seine Krawatte irgendwie schief hatte oder dass irgendwie der letzte Ausklangton vom letzten Lobpreislied, da habt ihr ja ein bisschen gewackelt vielleicht. Ja, ja. Und wir ziehen über so Sachen her. Aber oder reden wir wirklich über theologische Inhalte? Was hat uns angesprochen? Was ist uns wichtig geworden? Was möchte ich im Alltag umsetzen? Dass du darüber redest, zu Hause, wenn du unterwegs bist. Dass du darüber redest oder dass du, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Was ist der erste Gedanke am Tag, den du hast, den du fasst, das erste, was du machst? Wischen? WhatsApp? E-Mail? Oder? Ah, Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass ich mit dir an diesen Tag starten darf. Wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, was der letzte Gedanke abends vorm zu Bett gehen? Auch hier nochmal wischen? Am Handy? Das letzte? Oder ein Gebet? Danke für diesen Tag. Danke für deine Güte. Für alles. Gott im Alltag nicht vergessen. Ganz praktische Tipps. Das sind so ein paar Anker, um sich das bewusst zu machen. Beschäftigung mit seinem Wort. Das nächste, was Paulus, ja, das nächste, was Mose hier in diesem Text weitergibt, Gott nicht zu vergessen als praktischen Tipp, ist, dass wir uns Zeichen, Symbole machen. Sichtbare Zeichen. Denn Mose sagt, du sollst dir diese Worte binden und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Die frommen Juden haben das bis heute verstanden folgendermaßen, dass sie sich die sogenannten Gebetsriemen, die Tefillin, um den Arm binden. Und dann ist da so ein kleines Kästchen am Oberarm an diesen Bändern, ja, binden um deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Die haben diese Tefillin haben ein kleines Kastal auch hier oben zwischen den Augen auf der Stirn. Und in diesen Kästchen sind diese Worte auf Pergament, meistens von einem Kalligraphen oder wie das heißt, oder ja, wunderschön auf Pergament in Hebräisch hingeschrieben. Gut, jetzt kann man natürlich den Text so verstehen, ja. Also wenn man Bibel immer nur wortwörtlich nimmt, wir wollen die Bibel ernst nehmen und wörtlich nehmen, aber wenn man sie nur wortwörtlich nimmt, von meinem Urgroßvater erzählt man zum Beispiel, wie er seine Frau kennengelernt hat. Er hat in der Bibel gelesen und es kam eine lange Dürre. Ja? Und dann kam sie, die lange Dürre. Ja, also wenn man Bibel nur wörtlich nimmt, dann kann das auch gefährlich sein, wortwörtlich. Und ich verstehe den Text hier an dieser Stelle nicht so, dass wir oder die Juden sich unbedingt diese Bändel da um den Arm und auf die Stirn, sondern es geht darum, Merkzeichen sich zu machen im Alltag, Gott nicht zu vergessen. Was erinnert dich, was hilft dir, was ist ein Merkzeichen, das du im Alltag haben kannst, das dir hilft, Gott im Alltag nicht zu vergessen. Für den einen oder anderen kann es ganz bewusst das Kreuzsymbol sein, um den Hals oder im Zimmer irgendwo. Der Bildschirmschoner, auf dem ein Bibelvers steht. Auf meinem Bildschirmschoner oder auf meinem Desktop-Bildschirm steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es kann ein Post-it sein, ein Vers, der für diese Woche wichtig ist und den man sich irgendwo hinhängt. So wie man sich sonst ja Sachen, die man nicht vergessen will, irgendwie mit Post-it irgendwo hinklebt. Bei uns an der Küchentür klebt dann immer mal ab und zu ein Post-it. Ah, das den Arzt anrufen oder da noch was klären, das noch besorgen. Ja. Das Problem bei Merkzeichen ist, wenn sie immer gleich sind, dann verlieren sie manchmal ihren Wert. Das heißt, man darf auch bewusst sich neue Merkzeichen sich überlegen, dass sie immer wieder auch einen neuen Erinnerungsfaktor haben. Merkzeichen machen. Zeichen, die uns im Alltag helfen. Ich bin Nachfolger Jesu und ich will ihn nicht vergessen. Weil ich will es mir immer wieder vor Augen führen, wie sehr er mich liebt. Dass er mir alles geworden ist, mir alles vergeben hat, dass er für mich stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass ich nur durch ihn Sündenvergebung habe, leben kann, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern eine Perspektive habe, Bürgerrecht im Himmel. Ja. Das ist wunderschön, ein Bürgerrecht zu haben im Himmel. Da dürfen wir rein. Ganz praktisch wird das jetzt gerade zur Zeit des Coronavirus. Gestern in den Nachrichten im Radio haben sie gemeldet, dass die USA und Australien da dran sind, Einreisestopp zu machen für Ausländer. Nämlich für Ausländer, die aus China einreisen wollen. Dürfen keine rein mehr. Aber wenn du Staatsbürger bist der USA, dann darfst du auch einreisen, wenn du aus China kommst. Wenn wir Himmelsbürger sind, dann dürfen wir einreisen. Egal in was für einem virenverseuchten, sündenverseuchten Leben wir vielleicht waren, wenn wir zu Christus gehören, dann ist uns alle Schuld vergeben. Ist uns das so viel wert, dass wir daran denken wollen und ihm loben und ehren mit unserem ganzen Lebensvollzug. Und darum geht es auch in dem letzten Teil oder in dem letzten Erinnerungszeichen, das Mose hier noch gibt in Kapitel 6. Nämlich, Ich wollte ja auch noch sagen, die im Text steht, du sollst sie binden an Hände und Arme als Erinnerungszeichen. Die frommen Juden haben auch und an die Türpfosten. Das heißt, wir haben auch die sogenannte Mesusa. Und die Mesusa hängt tatsächlich in jüdischen Häusern an jedem Türrahmen. Und in dieser Mesusa, das sind so kleine Metallbehälter, da ist auch genau dieser Text einfach nochmal drin. Ja, und durch jede Tür, die du gehst, könntest du daran erinnert werden, wenn sie es denn tun. Also einfach an diese Zeichen denken. Weil auch für uns ist wichtig, ist, dass wir Gott nicht vergessen. Und seinen Herrn Jesus, weil er alles für uns getan hat. Und das Beste, wahrscheinlich das beste Erinnerungszeichen oder die Methode, Gott im Alltag nicht zu vergessen, ist, ganz mit ihm zu leben. Und das ist das, was Mose letztlich ja auch in diesem Text sagt. Und er sagt, dass ihr sie lernen und tun sollt. Israel, du sollst es hören, dass du es tust. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das heißt, wir können viel über Gott reden, über Gottes Wort reden, uns mit Gottes Wort beschäftigen. Aber es ist alles unnütz, wenn es im praktischen Lebensvollzug nicht ankommt. Es gibt viele Menschen, die sich mit Gott und der Bibel beschäftigen, auf intellektuelle Art und Weise, hochkomplexe Gedankengänge vollziehen. Aber es betrifft ihr persönliches Leben nicht. Und manchmal ist das vielleicht auch in Freikirchen so, in der Bibelstunde, im Hauskreis, man ringt über Texten und gibt seine Meinung und so. Aber letztlich verfehle ich Gott um 40 Zentimeter. Ja? Es gibt viele Menschen, die Gott um 40 Zentimeter verfehlen. Das ist die Entfernung vom Kopf bis Herz etwa. Wir wissen alles über Gott. Aber sie nehmen es sich nicht zu Herzen, Israel, dass du es hörst und tust. Jetzt ist das neue Jahr ja noch gar nicht so arg lange vorbei. Vorbei ist noch nicht, aber der Start des neuen Jahres ist vorbei. Ein Monat, ziemlich genau. Und mancher von uns, der hat sich was vorgenommen. Im neuen Jahr nimmt man sich ja was vor. Sich was zu Herzen nehmen. Das Problem ist bei diesen ganzen guten Vorhaben, dass sich kaum einer das wirklich zu Herzen nimmt. Weil wenn man sich eine Sache wirklich zu Herzen nimmt, dann setzt man sie wirklich um. Das ist das, was Mose sagt. Du sollst es zu Herzen nehmen. Es soll nicht nur ein Gedankenspiel bleiben oder ein könnte, sollte, wäre, schön, ja, ich will es versuchen. Nein, ich mache das. Ich mache das mit meinem ganzen Herz. Für den Hebräer ist das Herz viel mehr als bei uns das Herz. Es ist ein Ausdruck seines ganzen Seins, seines ganzen Lebens. Mit seinem ganzen Leben will er das tun, was Gott sagt. Das tun, was Jesus sagt. Ich kenne einen Mann, der ist Jurist. Und mit dem habe ich längere Zeit zusammengearbeitet. Und der hat einen Ausdruck gebraucht, den ich bis dato nie gehört hatte. Das ist ZKNV. Wir haben uns über einen Sachverhalt unterhalten und er sagt ZKNV. Für was könnte das stehen? Da steht es schon, ja. Okay. ZKNV steht für zur Kenntnis genommen, nichts veranlasst. Zur Kenntnis genommen, nichts veranlasst. Ja? Irgendwelche Probleme, irgendwelche Dinge, sich zu beschäftigen. Ja? Und er als Jurist, in der Juristerei, da wo er gearbeitet hat, war das für die in der Firma wahrscheinlich oder mit seinen Mitarbeitern ein gängiger Ausdruck. Okay, ZKNV. ZKNV. Es gibt viele, oder ich wage zu behaupten, dass ich selber, jeder von uns, Fragezeichen, manchmal zumindest, ein ZKNV-Christ ist. Zur Kenntnis genommen, nichts veranlasst. Ich höre Gottes Wort, ich lese Gottes Wort. ZKNV. Sagen wir vielleicht nicht so deutlich, nicht so progressiv, aber wird vielleicht sichtbar in unserem Lebensvollzug. Ich glaube aber, dass wir ZKAV-Christen
sein sollten. Zur Kenntnis genommen, alles veranlasst. Alles veranlasst, weil ich sagen möchte, Jesus, du hast dein ganzes Leben für mich gegeben. Ich will mein ganzes Leben, alles dir geben, unter deine Herrschaft stellen. Und sagen tun wir das ja auch manchmal so, aber das dann auch in die Tat umsetzen. ZKAV, willst du so ein Christ sein? Ich wünsche es mir für mich, für mein Leben sehr. Und ja, es gelingt nicht immer, aber Gott schaut das Herz an. Von Herzen möchte ich das. Jesus, dir soll alles gehören. Du hast alles für mich getan. Danke dafür. Ich will dich nicht vergessen. Wir werden nachher das Abendmahl hier feiern. Und das Tolle ist, dass Jesus ja selber uns Erinnerungszeichen gegeben hat an seine Wahrheit, nämlich das Mahl. Ein Symbol auf der einen Seite, etwas, wo wir ihn auch drin erleben dürfen. Es ist gut, sich immer wieder zu erinnern. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, du großer, allmächtiger, barmherziger Gott, Herr, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns errettet hast, für uns gestorben bist. Hab Dank, dass du alles für uns getan hast, Herr. Und Herr, hilf uns doch, mit dir zu leben. Und manchmal ist es so schwer, in allem Trubel dieser Zeit, in unserem Alltag, alle Herausforderungen, alle Aufgaben, unsere Härte in unserem Herz, unseren Egoismus, unsere Wünsche, unsere Zweifel, alles, Herr, du siehst es. Hilf uns, mit dir den Alltag zu bewältigen, zu bestehen, zu erleben, ja, und aus deiner Kraft und Gnade heraus auch zu genießen, weil du da bist und mitgehst in allem. Lass uns dir vertrauen, dich ehren, von ganzem Herzen. Amen.